Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
Herzlich willkommen zurück zum Podcast in dieser Woche.
Hallo zurück.
Eisbrecher, ich fange damit an, aber wie immer hat Flo eigentlich was zu sagen. du warst ja auf dem Karten-Event, also von dem Star Wars Unlimited Kartenspiel auf einem Event. Hast gespielt, hast dir die Karten angeguckt, alles mal in Natura. Vorher war das ja alles nur digital und du kannst ja mal erzählen, wie du es so fandest. Also so die Karten, das Artwork, zu spielen mit anderen Leuten. It's your stage.
Vielen, vielen Dank. An der Stelle vorab erstmal großes Shoutout auch an einen anderen Marcel, mit dem ich dankenswerterweise dort sein konnte, also deinem Namensvetter.
Was, du kennst noch andere Marcells außer mich? Das trifft mich jetzt hart. Naja, gut, okay.
Es gibt viele Geheimnisse, die du über mich noch nicht kennst. Genau, um euch so ein bisschen Kontext zu geben, wie sowas abläuft erstmal. Grundsätzlich, man zahlt vorab so ein Pre-Release-Pack, nennt sich das. Das sind je nach Kartenspiel eine unterschiedliche Anzahl an diesen Kartenboostern drin und mit denen baut man dann vor Ort sich selber ein Deck zusammen, um dann in einem Mini-Turnier dann damit anzutreten. Genau. Es war sehr, sehr witzig, war jetzt auch mein allererstes Pre-Release-Event auch überhaupt. Auch, also ich spiele zwar selber Magic, aber war da auch bisher noch nicht bei so einem Event dabei. Und ja, so die erste Befürchtung vorab mal weg. Das hatte ich auch schon Marcel auch mitgeteilt. Die Karten fühlen sich schon mal deutlich hochwertiger an, wenn man sie auch in den Händen selber hält. Also muss ich sagen, das, was wir vorher digital gesehen haben, trifft zum Glück nicht zu 100% zu. Was aber dennoch bleibt und was beim Spielen auffällt, ist, die Artworks sind sehr unterschiedlich. Und ich meine nicht damit, dass da diverse KünstlerInnen sich so selbst verewigt mit haben, auch irgendwo mit ihren Werken, sondern wirklich, die sehen aus wie aus unterschiedlichen Epochen. Also du hast Artworks, die sehen aus wie 80er, 90er Jahre Comics. Dann hast du welche, die sind so 0er bis 10er Jahre, sehr stark Clone Wars orientiert. Und dann hast du sehr modern, würde ich sagen, was auch nochmal deutlich in eine andere Richtung geht. Ich meine, die hattest du ja auch mal gezeigt gehabt. Also da hatten wir so einen Jabba the Hutt beispielsweise versus so eine Palastwache. Also du hast dann ein sehr inkonsistentes Design letzten Endes. Das ist auch nicht nur das Design so. Das erste Set heißt Funke einer Rebellion, glaube ich, oder Spark of Rebellion. Erstaunlicherweise finden wir dort Clone Wars Charaktere drin. Also ich sag mal, sind noch Kinderkrankheiten, muss ich beim nächsten Set noch zeigen, ob es ihnen da gelingt, etwas konsistenter zu werden. Es war nur etwas irritierend, dann plötzlich neben den ganzen AT-ATs, Darth Vader und Luke plötzlich, keine Ahnung, ein Count Dooku zu finden.
Ja, okay, das passt ja gar nicht. Also.
Das ist so ein bisschen, ja, aber also, ich würde mal sagen, 80-90% der Karten sind zumindest auf die Rebellenzeit, also sprich ab Episode 3,5, also hier Rebels, also mit Beginn von Rebels bis die Endzüge leicht Mando schon angeteasert, also das, was nach Episode 6 passiert. Aber so viel zum Drumherum. Das Kartenspiel selber macht sehr viel Spaß. Es ist definitiv anders als andere Kartenspiele, dahingehend, in vielen Kartenspielen kannst du in deiner Runde, in der du dran bist, sehr viele Aktionen ausführen. Und du kannst auch in der gegnerischen Runde meistens über irgendeine Karte, die sagt, ich bin eine schnelle Karte, also darfst du mich auch dann spielen, wenn du es eigentlich nicht tun dürftest. Bei Yu-Gi-Oh! Wären das beispielsweise Fallenkarten, so, wenn ich mich nicht täusche. Bei Magic sind es Spontanzauber oder Kreaturen, die aufblitzen haben. Genau. Was dazu aber führt, dass das Ganze sich sehr, ich sag jetzt mal, schachartig anfühlt, weil ich spiele eine Karte, daraufhin kann der Gegner mit einer Aktion reagieren. Der Gegner deklariert, also was deklariert, der Gegner greift gezielt etwas an, dann kann ich dann hinterher sagen, okay, gut, ich mache jetzt das. Also es ist wirklich sehr Figuren setzen, langsam, Stück für Stück, eine Armee aufzubauen. Es fühlt sich mehr nach einer Armee aufbauen an. Also da, wo du bei anderen Kartenspielen einen sehr engen Schlagaustausch hast, ist das hier mehr so, du hast immer so Mini-Schlachten, die dann Stück für Stück dann ziehst du deine Einheiten mit weiter. Und das führt halt auch dazu, dass der Verlust einer einzelnen Einheit deutlich mehr schmerzen kann, als es in anderen Kartenspielen der Fall ist. Fragen.
Ja, also ich bin ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja also gar nicht affin für so Kartenspiele. Also ich habe da einfach keinen, also nicht, weil ich das jetzt schlimm finde, aber ich habe da irgendwie nicht so einen Spaß dran. Ich sammle aber ganz gerne Sachen. Ich bin eher so diese Collector-Side. Und da hat mich das einfach nicht, da geht man natürlich dann irgendwie auf die Artworks ein und sowas. Und das hat mich halt einfach nicht überzeugt. Also wenn ich was collecte, dann möchte ich auch, dass es mir irgendwie gefällt. Und gerade, was du schon angesprochen hattest, so dieses, diese Inkonsistenz so in diesen Artworks halt, dass es halt wirklich verschiedene Stile auch sind. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Also ich fand nur wenig Karten auch wirklich gelungen. Also ohne das jetzt irgendwie, ohne da jetzt zu sagen, dass die Sachen qualitativ schlecht sind. Das sind sie nicht. Ich könnte sowas nicht zeichnen. Also die sind schon gut. Aber mir gefällt es einfach nicht. Aber ja, ich meine, am Ende des Tages geht es natürlich auch dann um das Spiel und das hast du ja auch gesagt. Das ist halt fühlt sich anders an, mal nach längerer Zeit, ne, als so die klassischen Kartengames halt, ne, weil es so ein bisschen schachartiger auch ist. Also ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, im Match halt, wenn wir mal irgendwie vielleicht mal unterwegs sind, irgendwie oder du mal bei sowas bist, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, und bin halt mal gespannt, was dann da so noch draus wird, aus diesem Karten-Franchise dann halt.
Also so viel kann man auch schon sagen, sind jetzt gerade dabei, die siebte Generation, das siebte Set dabei auszuarbeiten. Also das ist auf jeden Fall, da ist die Zukunft gesichert schon mal an der Stelle. Aber ich bin voll und ganz bei dir. Also für diejenigen, die interessiert sind, guckt euch mal Chewbacca im Star Wars Unlimited Kosmos an. Es gibt zwei Versionen von Chewbacca. Es gibt einmal Chewbacca als Anführer und einmal Chewbacca als eine normale Einheit, die du in dein Deck reintun kannst, die sehr unterschiedliche Artworks haben und die auch jeder Geschmack ist anders, sagen wir es mal so.
Ja, das war auch die Karte, die mir so im Kopf hängen geblieben ist, ne? Also bei dem einen Chewbacca, der sieht tatsächlich dann eher aus wie der aus den Sequels, ne? Also so vom, der unterscheidet sich ja so ein bisschen so leicht optisch, ist ja auch in Ordnung, ne? Der wird ja auch älter oder verändert sich. Aber der hat so eine leichte Anpassung halt gehabt zu der Originaltrilogie halt zum Beispiel. Ja, und dieser andere, der wirkte mehr so wie diese Wookies in Clone Wars so ein bisschen. Also so wesentlich glatter. Aber halt nochmal anders, ne? Also die Wookies in Clone Wars oder in Rebels halt zum Beispiel auch. In Clone Wars ging es, glaube ich, aber in Rebels waren auch nochmal so ein bisschen, die waren schlanker irgendwie und so glatt einfach so. Das sah jetzt nicht so zauselig aus, war einfach so komplett glatt, so wie so eine Form. Und so wirkte das halt da auch bei der einen Karte auf jeden Fall. Also, ja. Also muss jeder, wie gesagt, ne, die Geschmäcker sind verschieden. Wenn ihr auf jeden Fall Interesse habt an dem Game, dann guckt euch Star Wars Unlimited an.
Nicht gesponsert hier.
Nicht gesponsert, nee.
Selber schuld, Asmodee. Selber schuld.
Ist so. Selber schuld. Wir sind offen. Selber schuld.
Genau.
Ja.
Aber vielleicht haben wir Glück bei einem anderen Sponsor. Ich habe gehört, gerade laufen Verhandlungsgespräche bei Jabba the Hutt ab.
Ganz genau. Eine sehr tolle Überleitung. Sehr schön. Ja. Da geht es auch ein bisschen um Glücksspiel und um Kartenspiel vielleicht, ja. Genau, also was hatten wir zuletzt gehört? Wir haben gehört, dass R2 und ja, C3PO im Tempel angekommen sind, Jabba dieses Angebot von Luke unterbreiten durch diese Holo-Nachricht, der natürlich dann das belächelt und ablehnt.
Ja, beziehungsweise die Druiden hat er ja angenommen, muss man
Ge ja,
dazu
genau, also
sagen.
Luke hat quasi die Droiden verdealt, das hat er gut von Obi-Wan gelernt, wie man Droiden vercheckt. Quasi, die sind auch, also C3PO denkt sich auch so, okay, cool, der hat es wieder mal verkauft, so nach dem Motto, unser Master. Ja, und R2 und C3PO werden dann anderen Zwecken zugeführt im Tempel und gehen dann so durch den Gefängnistrakt des Tempels und von Wachen begleitet und dort kommen sie dann zu so einem Supervisor-Druiden.
Wobei man sagen muss, ich glaube, wir hatten es letztes Mal auch schon mal drüber gehabt, aber hier haben wir eine Szene, wo Druiden gefoltert werden und sie spüren Schmerzen, dass ihnen glühende Eisen an die Füße
Ja,
gehalten
das sind,
werden.
glaube ich, Gonk-Druiden, also quasi
Ja.
Energiezellen-Druiden. Genau, die werden da gefoltert. Also es ist spannend, dass dieses Konzept da existiert in der Druidenwelt.
Ja, weil ich frage mich auch an der Stelle, warum Druiden foltern? Also, weil da ist ja niemand, der sich daran belustigt oder so. Also, welchen Zweck hat diese Folter dort an der Stelle, außer dass es den Druiden scheiße geht?
Ja, ich denke mal, dass, ja, also Jabba ist ja jemand, also die werden ja wahrscheinlich auf Befehl von Jabba irgendwie gefoltert, ne? Also man muss dazu sagen, der Gonk-Druide spricht halt nur irgendwie eine binäre Sprache, also der kann nicht mal reden. Also ich weiß nicht, es ist, glaube ich, einfach die pure Freude am Foltern, an Schmerz sehen, Leiden sehen und so. Ne? Also wir sehen ja auch nicht nur diesen Gong-Druiden, wir sehen ja auch einen, ja, weiß ich gar nicht, eine Art Protokoll-Druiden vielleicht oder so, der im Lager arbeitet, ich weiß nicht mehr genau, der wird ja da einfach desintegriert, also dem werden ja einfach alle Gliedmaßen rausgerissen da. Also ist schon, klar ist das jetzt abstrakt, weil es jetzt in Anführungszeichen nur Technik ist, tote Materie, aber wir wissen ja, dass es halt eben nicht so ist in Star Wars, das ist halt eben nicht nur diese tote Materie. Und dann sehen wir halt gerade, wie jemandem einfach die Glieder ausgerissen werden. Also wieder, da sind wir wieder bei diesem mittelalterlichen Feudalen so ein bisschen, ne? So dieses auf die Streckbank und Gliedmaßen ausreißen und sowas. Das ist schon gruselig für einen Familienfilm.
Ja, das ist, also ich gucke mir das auch gerade nochmal an. Ich finde das...
Ist schon ein gruseliges Setting auch, ne? Es ist komplett dunkel in diesem Tempel, alles qualmt, dann werden die da von diesen grammarianischen Wachen da hingeführt.
Das ist kein Protokoll-Druide, das ist ein Medizin-Druide, der da auseinandergerissen ist. Medi-Druide, genau.
Ja, stimmt, du hast recht, ja. Es ist ein Doktor-Druide, ein Medi-Druide, ja. Also es ist schon alles sehr komisch da auf jeden Fall.
Also das Auseinanderreißen verstehe ich ja noch im Sinne von der Teilgewinn, also der Materialgewinn, also verstehen im Sinne von, dass das, also welchen Zweck das verfolgt, aber...
Ja, also so richtig klar ist es, glaube ich, nicht, was da so geschieht, also... Ganz komisch. Der Supervisor-Druide heißt übrigens EV9D9. Habe ich mir auch nochmal angeguckt. Und was mich super stutzig gemacht hat, hättest du jetzt dem Druiden ein Geschlecht zugewiesen so?
Nee, ich habe Druiden sausen mal als neutral betrachtet.
Ja, also es gibt ja schon durchaus weibliche Druiden. Also, ne? Also man merkt das ja schon. Also das gibt's schon. Aber ich hatte nie wahrgenommen, dass dieser Supervisor-Druide tatsächlich weiblich ist.
Oh.
Das hatte ich nie wahrgenommen. Das habe ich erst auch dann durch die Recherche gesehen. Ja, das ist halt sehr förmlich auch, ne? Also fragt die dann irgendwie aus, so, was kannst du denn und so? Und dann sagt C3PO sein Standardprogramm da halt irgendwie, ich bin Dolmetscher, ne? Ich kann hier irgendwie wie viel Milliarden Sprachen. Und R2 ist halt wie immer einfach frech, ne?
Roboter-Mensch-Kontakter.
Ja, genau, Roboter-Mensch-Kontakter, ja. Milliarden Sprachen. Und R2 ist halt wie immer frech und wird dann erstmal zum Servierservice auf Jabbas Gleiter eingeteilt. Und ja, C3PO, das, was er halt am besten kann, reden, also als Dolmetscher. Also denen werden so ganz klar Rollen zugewiesen da einfach, ne? Also die werden da einfach quasi verwertet.
Aber auch wieder interessant, ich meine, aus filmischer Sicht macht es Sinn, dass darüber gesprochen wird, damit wir als Zuschauer auch erfahren, wie es denen da so geht und was zu denen gesagt wird. Aber dass ja auch ein Druide mehr als nur seinem klassischen Zweck zugefügt werden kann. Ich sag mal so, als R2D2, als Astromech-Druide zur Welt kam, hat er sich bestimmt auch nicht gedacht, dass er als Servier-Druide irgendwann mal auf so einem Sandschiff endet.
Aber das finde ich halt so spannend. Also ich meine, wir Humanoide, wir Menschen, wir werden geboren und dann machen wir das, was uns am besten liegt. Die Druiden werden halt gebaut für einen speziellen Zweck. Und dann werden sie trotzdem zweckentfremdet quasi, wenn man das so nennen möchte. Ne? Also sie werden einfach aus ihrer eigentlichen Funktion rausgerissen. Ich würde sagen, C3PO hat immer Glück gehabt, auf jeden Fall.
Hm.
Aber R2 ist halt, ne, weil er so, ich sag mal, frech ist und
frech
so,
ist.
Ne? Kriegt er immer dann die komischen Jobs.
Ja, generell, ich meine, es wird sich auch sehr viel Zeit genommen, das Ganze aufzubauen. Also wir kommen jetzt auch gleich noch zu einer anderen Szene, die, wo es ja auch, wo ich sage, die auch sehr in dieses feudale System passt, auch wenn es leider noch immer ein relevantes Thema heutzutage ist. Der Blick schwenkt ja, oder wie man die Kamera schwenkt ja dann rüber nochmal in den Hauptraum, wo wir sehen, wie sich Jabba durch Musik und tanzende Sklavinnen belustigen lässt.
Ja.
Also was ja auch wieder in dieses Thema reinpasst. Also zuerst sehen wir Druiden, die gefoltert werden, zweckentfremdet werden. Jetzt sehen wir aber, es ist nicht nur ein Schicksal für die Druiden, wenig überraschend, sondern es gibt auch noch andere Gefangene und Sklavinnen, die hier unterwegs sind.
Ja, lässt sich da auf jeden Fall von dieser Band halt bespielen, ne? Von der Max Rebo Band. Das ist der blaue Elefant. Um einmal noch so einen Bogen zu machen, bevor wir wieder zu diesem ernsten Thema kommen, da sieht man auch was ganz Cooles. Diese Szene ist ja auch später erst hinzugefügt worden. Also quasi die Animation, ne? mit der Alien-Dame, die da singt und tanzt, die wurde später hinzugefügt. Und da war auch ein ganz anderes Lied damals, was da gespielt wurde. Und es wurde, glaube ich, erst im ersten, ich glaube so in dem ersten Remaster in den 80ern oder so, also die erste, oder so ein Extended Cut wurde das schon verändert. Und da wurde so ein jazziges Element halt reingebracht. Na, also, und so als Fun Fact, John Williams ist ja so einer der bekanntesten Komponisten des Star Wars Soundtracks, der hat auch Harry Potter geschrieben, die Themes, Schindlers Liste, super viele bekannte Filme und Melodien sind quasi aus seiner Feder. Und er kommt aber eigentlich gar nicht aus dem klassischen Bereich, sondern aus dem Jazzbereich. Und das finde ich halt so spannend, dass das dann da auch wieder so, dass man es da auch dann wieder einbaut, so dieses Jazzige. Ja, also dieses rockige, jazzige und sowas. Und passt auch wesentlich besser als der alte Song. Viele Leute wollen dann den alten Song immer wieder zurückhaben, weil neu ist ja immer schlecht. Aber das fand ich immer ganz, ganz schön noch zu sehen, dass dann auch so diese reellen Genres, Musikgenres aus unserer Welt da halt irgendwie so ein bisschen Platz finden. Das gibt's auch in der High Republic. Dort gibt es Trümmerpunk, gibt's da, so heißt das. Das hören dann so die Piraten quasi, die Nihil hören das. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, auch schon tatsächlich gehört, wenn ich mich nicht täusche, irgendwo. Ich meine, in der Obi-Wan-Serie, wo der in diesem Drogenlabor ist, in diesem Spice-Labor, da haben wir, glaube ich, Musik gehört, in so, aus so einem radioartigen Dingen. Da wird so Trümmerpunk gespielt. Ja. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend.
Und wenn wir gerade bei Musik sind, ich kann es nicht oft genug sagen, Mongolisch ist offiziell eine Sprache im Star Wars-Universum seit Jedi Fallen Order. Ja,
The Who heißen die. Also mit H-U, nicht so wie The Who.
Live übrigens auch eine sehr coole Band, auf Rock am Ring schon live gesehen. Kann ich echt nur empfehlen. Die machen Party. Ja. Aber auch unglaublich coole Stimmung dort dann im Spiel. Kommen auch mehrfach, also der Sound von denen oder die Lieder von denen kommen auch öfters vor.
Ja, es passt total gut, ne? Also
dieses Kehlige, das ist
Das stimmt schon. Ja, und du hast ja gerade erwähnt, ne? Also diese Sklavinnen tanzen da quasi zur Jabbas Belustigung irgendwie. Und Jabba hat ja auch dann eine Twi'lek-Sklavin an so einer Kette. Also quasi so seine persönliche Sklavin, könnte man sagen. Ne?
Ja, und das fand ich halt das cool. Also ich finde die Szene so ein bisschen, sie tanzt zuerst und dann versucht sie ihn zu würgen oder auf die Plattform zu ziehen. Also ich war mir so ein bisschen unsicher, was sie sich von dem, also wo das Ganze hinführen sollte.
Ich glaube, es ist tatsächlich andersrum. Also ich glaube, sie tanzt halt, ne, weil sie es halt muss. Und ich bin mir nicht genau sicher, was da abläuft. Also ich kann mir halt eher vorstellen, dass Jabba sie an sich ranziehen will und sie sich deswegen wehrt.
Ach so, ja, okay, gut, muss ich so ein bisschen beschreiben, Jabba sitzt halt halb im Dunkeln drin. Es ist so ein bisschen schwer, die
total,
Szene.
Total, das würde man heute wahrscheinlich auch anders machen von der Ausleuchtung. Aber sie hat halt, ich habe es ja auch parallel laufen, sie nimmt halt diese Kette während des Tanzens und nutzt es so ein bisschen als Peitsche. Vielleicht will sie sich auch wirklich los Eisen im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann durchaus sein, ne? Das fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Ja. Aber sie wehrt sich auf jeden Fall gegen Jabba und die Strafe folgt direkt.
Ja, stimmt. Ich habe es auch nochmal geguckt. Also wenn man ganz genau hinguckt, könnte man auch meinen, dass er gerade über die Hand sie ranzieht. Mhm. Aber
also sie nimmt auf jeden Fall diese Kette und peitscht sie quasi zurück zu Jabba und ja, das passt ihm natürlich nicht. Er zieht sie dann weiter an sich ran, sie wehrt sich und dann geht unter ihr quasi diese Klappe auf und sie fällt dann runter in eine Grube. Und wir hören zwar Geräusche irgendwie, also ja, keine guten Geräusche auf jeden Fall, aber wir wissen auch jetzt nicht, was da unten bisher abläuft eigentlich. Wir sehen sie dann schreien.
Wird und bestimmt für den weiteren Verlauf der Story nicht wichtig
bestimmt
sein.
Bestimmt nicht, nein. Das werden wir nie wieder hören, dieses Thema. Also wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, sie stirbt wahrscheinlich da unten.
Ich war kurz überlegen, ob mir irgendwas sehr Cleveres einfällt, aber
ja, das können wir einfach so stehen lassen. Sie stirbt halt einfach. Das
ja.
Ist nicht schön auf jeden Fall. Ja, Jabba ist ja eh dann so ein egaler Charakter auch.
Auch sehr brutal, wenn man überlegt, dass es ein Familienfilm ist. Also nur mal, sorry, dass ich da kurz unterbrochen habe, was mir gerade mal so einfällt. Also,
der ist schon explizit.
Um euch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, also Star Wars ist von vornherein als Familienfilm gedacht. Und jetzt haben wir hier mit Episode 6, also in anderen Episoden war es auch teilweise sehr düster, aber Episode 6 startet ja wirklich sehr dark Science-Fiction-Fantasy ja in das Ganze rein. Und also auch, dass wir sehen hier Folter, wir sehen hier Versklavung, also wie sie im Bilderbuch steht, wir sehen hier auch eine Opferung, die sehr, sehr explizit ist.
Ja, es ist total graphic, würde man im Englischen sagen. Also es ist total, ja, explizit alles. Und ich weiß halt auch gar nicht, warum die Leute das vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Weil ich glaube, man würde es heute vielleicht auch nochmal anders drehen. Aber wir müssen uns mal vorstellen, was wir jetzt in diesen drei Filmen bisher alles gesehen haben. Dafür, dass das ein Familienfilm ist. Wir sehen einen Typen, der einfach andere an der Kehle hochpackt und wirkt und dann denen das Genick dabei bricht, die umbringt. Wir sehen einen Todesstern, der einfach ein der einfach einen Planeten in die Luft sprengt. Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen sind sofort tot. Ja, wir sehen abgehackte Gliedmaßen, wir sehen Sklaven, die aus ihrem Schicksal nicht rauskommen. Wir sehen so einen ekelhaften Warlord wie Jabba, der da irgendwie dann da Pfeife rauchend und schmausend sitzt und sich belustigt und ja, Leute unterdrückt. Also es ist und opfert, also das ist schon alles sehr krass für einen Familienfilm, muss man sagen. Auch für die Zeit. Also
bin ja gerade auch so überrascht. Also es ist also das Einzige, was jetzt wirklich fehlt, ist das Blutspritz. Wobei, das hatten wir in Episode 4, als ein Arm abgehackt wurde.
Das stimmt. Das war das einzige Mal, glaube ich, so richtig. Nee, aber wir haben es auch noch in Episode 4, ne? Also Episode 4 und in Episode 5 beim
5, beides. Wampa.
Wampa und in der Kneipe auf jeden Fall. Ja, und das, du siehst halt auch, was das für eine Welt da offensichtlich ist auf Tatooine. Ne? Also da ist ja auch das ganze Volk, was dann um Jabba rum ist, sein Fußvolk da, wie man das nennen möchte, die ja da auch wahrscheinlich einfach chillen, weil es halt da vielleicht auch, ne, so in der Höhle des Löwen, ne, da kann dir halt auch nichts passieren. Mhm. Und die belustigt das ja auch, ne, dass dann da diese Sklavin dann da runtergeworfen wird und ja offensichtlich von irgendwas getötet wird.
Das ist Entertainment. Ja, das finde ich halt total witzig.
Und das ist halt auch wieder dieses Feudale, dieses mittelalterliche, ne, also so oder Gladiatorenartige schon fast, ne, so dass dann da die ganzen Leute rumsitzen und bejubeln, wenn da die Menschen oder Lebewesen sterben.
Und bevor man jetzt sagt, so ja, und dafür gab es das Imperium, damit es Recht und Ordnung hält, das ist ja eben nicht der Fall. Wir erleben ja hier in Episode 6 ist ja das Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht sein, also da ist es ja schon sehr lange etabliert und auch schon sehr fest im Sattel. Wir werden auch später noch mitbekommen, also Sidious geht ja auch zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr stark von aus, dass er die Rebellion mehr oder weniger ausgelöscht hat. Und also das Imperium toleriert das, was dort geschieht, in jeglicher Form. Also zu sagen, das Imperium sei da für wie ein Polizeistaat, so da, wo es ihnen halt passt, da, wo sie die Unterdrückung brauchen, aber überall anders, wo sie auch mit anderen Mitteln, mit Bestechung und Korruption zurechtkommen.
Das ist gut, dass du das erwähnst. Ich weiß nicht, hast du die letzte Folge Bad Batch geguckt?
Nein, noch nicht.
Okay, aber Thema, das ist halt das Thema, das haben wir auch schon in anderen Medien gesehen, unabhängig von Bad Batch, aber das Imperium ist immer nur dann, sorgt dann immer nur für Ordnung, wenn es selber für richtig hält, ja, also es gibt auch Korruption im Imperium, das sehen wir auch in Andor, also Und wir wissen ja auch, wonach das Imperium halt nachempfunden ist, ne? Also das Nazireich von 1933. Und auch da gab es Korruption. Also das ist halt, man darf nicht die Illusion haben, dass wenn da ein Regime ist, was dir sagt, hey, wir räumen jetzt hier auf, dann räumen sie immer nur mit denen auf, die sie als Feinde sehen. Aber selber sich Dinge in die Tasche stecken, das hat bisher jedes Regime gemacht. Also da ist nichts Edles dran, muss man ganz klar sagen.
Ja, und wenn ich mir überlege, wir reden hier, also ich meine, das wissen wir zum Zeitpunkt, als der Film rauskam, wissen wir das so in der Form noch nicht. Aber wir haben mit Darth Vader eine Führungsrolle oder eine Führungsfigur im Imperium, der selber aus genau diesen Verhältnissen entkommen ist. Also der selber in diesen Verhältnissen gelebt hat, sehr lange Zeit, wohlgemerkt auf dem gleichen Planeten. Also und es ist nicht gerade so, dass nur weil es einer von ganz da unten nach ganz oben im imperialen System geschafft hat, dass es plötzlich Tatooine besser gehen würde oder so.
Ja, das ist ja das Spannende. Also wir sehen später, da werden wir ja nach diesem Film, wo ich mich auch sehr darauf freue, auf die Sequels kommen, wo Qui-Gon gefragt wird, warum denn, also beziehungsweise da gibt es halt dieses Gespräch halt, ob er da ist halt, um Sklaven zu befreien halt. Ja, also die Republik ja auch. Die Republik hat sich ja von diesem Planeten, von diesem System komplett entfernt im Verhältnis zur High Republic, die ja eine ganze Einheit in der Galaxis haben wollte. Und das ist halt hier auch. Also Vader hat jetzt eigentlich die Chance, er selber als Anakin, als kleines Kind schon versklavt worden mit seiner Mutter, an mehrere Leute verkauft worden mit seiner Mutter, Kinderarbeit, Podracer-Rennen, gut, das fand er noch wahrscheinlich persönlich auch noch gut, aber trotzdem, es ist halt ein Kind gewesen, was halt da Formel-1-Rennen fährt, wenn man so möchte, mit Engines.
Ja, ziemlich genau das. Also ziemlich genau das. Ein 12-jähriger Junge in Formel-1-Karre reingeschubst.
Genau, und jetzt hätte Vader die Möglichkeit, es zu bekämpfen, mit der Macht und der Stellung, die er hat, und er macht es trotzdem nicht. Also ihm ist es zuwider, aber das, was ihm widerfahren ist, versucht er jetzt nicht irgendwie auszurotten, weil er hat eine ganz andere Agenda.
Ja.
Und das ist halt das Spannende. Er hätte es machen können und das Imperium hat Sklaverei supported.
Fairerweise, es gibt einige kanonische Vader-Comics, wo das auch thematisiert wird, wo auch ganz klar auch mit rauskommt, dass Vader damit eine Unzufriedenheit hat. Er sich aber damit, ich weiß nicht, abfindet, aber er sich darauf runterbrechen lässt, dass er die Situation so akzeptieren muss, weil das Imperium nun mal so
Ja,
läuft.
also es ist, glaube ich, so dieses, wenn es ihm vorkommt, dann kümmert er sich vielleicht auch drum, in brutalster Art und Weise, wenn es ihm unter die Augen kommt. Aber so richtig intrinsisch, dass er da was macht, nicht, weil das ist nicht sein Ziel und
Nee, also ich sehe auch, dass selbst ein Vader, also jetzt mal komplett aus der Luft, also jetzt mal komplett auch weiter rausgriffen, auch ein Vader, der unter der Knute von einem Sidious steht, kann man mir nicht erzählen, dass er keine Möglichkeiten gehabt hätte, unter der Hand für Besserungen in solchen Systemen zu sorgen, sei es, dass er selber dort eine eigene Basis
Ja,
errichtet.
also man muss sich ja einfach vor Augen halten, dass das Imperium von Sklaverei auch gelebt hat. Also wer hat denn die Ressourcen geschürft? Wer hat denn Treibstoff in Tibaner Gasminen abgebaut? Alles Sklaven, Wookies, Aliens, Menschen, alles Versklavte. Ne? Und Vader ist doch, also Anakin ist doch von Anakin zu Vader geworden und er ist doch vom Regen in die Traufe. Er war immer ein Sklave irgendwie. Also er war, als Kind war er ein Sklave von anderen, dann war er Sklave von sich selbst und dann wurde er wieder versklavt von Sidious. Er war wieder in einem Sklave, in einer Leibeigenschaft, wenn man so möchte. Das ist halt.
Der war nie frei. Das ist das.
Genau.
Das ist tragisch an ihm. Es war zuerst war es die klassische Sklaverei, der
Ja.
Jedi-Orden mit seinen Doktrinen. Er wäre nur freigekommen, wenn er aus dem Jedi-Orden rechtzeitig ausgetreten wäre und mit Padme sich das ein friedlicheres Leben gesucht hätte.
Vielleicht. Vielleicht. Ich glaube tatsächlich nicht, also was ich damit meinte mit dem Jedi-Orden war gar nicht so, dass der Jedi-Orden, also dass die Doktrin so stark ist, dass es einem wie eine Versklavung vorkommt. Das wollte ich damit gar nicht sagen, ne? Also ich glaube.
Nee, aber er war letzten Endes durch die Erwartungen, die um ihn drum herum waren und durch den Krieg oder durch den Klonkrieg war er auch immer, er ist ja nie fortgekommen. Er ist ja quasi, wie du gesagt hast, von einem ins nächste rein
Ja,
gestolpert.
also ich meinte auch gar nicht so dieses Schüler-Meister-Verhältnis. Ich glaube, es ist halt Anakins Intentionen, Jedi zu werden, waren andere, als die man eigentlich haben sollte, wenn man ein Jedi wird.
Man merkt schon sehr stark, wir wollten ja irgendwann auch mal eine separate Folge zu Anakin machen, aber man merkt schon sehr stark, ich meine, Macht ist für ihn gleichbedeutend mit Freiheit.
Genau.
Also auch, aber es ist ein sehr
Und
großer
das ist halt
Punkt.
was, wonach es einem Jedi nicht verlangt, nach Macht. Das sagt Yoda ja auch. Das ist nicht das, wonach einem Jedi verlangt. Und deswegen war er ein Sklave von sich selbst im Jedi-Orden. Ja, also.
Fairerweise. Ich weiß auch nicht, inwieweit der Jedi-Orden sich darauf vorbereitet hatte, hochtraumatisierte Kinder aus Sklaverei mal aufzunehmen. Also so,
Klar, fairer Punkt.
also zumindest wird das weder in den Filmen noch sonst so angedeutet, dass sich keiner in diesem Orden jemals tiefer mit ihm und seiner Vergangenheit als Sklaven auseinandergesetzt hat.
Anakin hat sich fairerweise auch nie damit auseinandergesetzt. Das hören wir auch in Clone Wars,
Ja.
ne, wo selbst Ahsoka über Jahre schon sein Padawan ist und diese Folge kommt mit dem Sklavenplaneten, der trotz Republik existiert hat und sie Obi-Wan fragt, warum er denn so außer sich ist. Und Obi-Wan ihr erzählt, ja, er war früher selbst ein Sklave und sie wusste es einfach nicht. Also er hat ja selber nicht darüber geredet. Also ne, er hat sich selber nie damit auseinandergesetzt und sich frei machen können, wo er dann auch frei war. Aber wir sind halt wieder abgeschwiffen. Aber ich fand das jetzt sehr schön, muss ich sagen. Das war sehr gut.
Ja, ist, glaube ich, auch wichtig, an der Stelle da mal mit reinzugehen, damit man auch diese Situation, die wir sehen, diese Szene, auch wirklich in diesem größeren Kontext auch mal reinsetzen kann. Weil es gibt ja, also ich glaube heutzutage nicht mehr in der Form, aber es gab auch eine Zeit lang so dieses, ich weiß nicht, ich glaube, es ging mit einem Spaß los, von wegen, wer sagt denn, dass die Rebellen die Guten sind und nicht das Imperium, so, wenn man die Geschichte aus imperialer Sicht erzählen würde. Aber genau das ist es ja eben nicht. Also wir sehen ja hier ganz klar nochmal auf die Nase gebunden, wenn das Imperium tatsächlich die Guten wären, dann müsste Luke nicht zu Jabba der Hutt gehen und fragen, ey, kannst du
So
uns
sieht's aus.
hier bitte, bitte helfen, sondern dann wäre Jabba der Hutt zusammen mit den Rebellen doch verbündet.
Ja, deswegen,
Also.
ne, also da herrscht gar keine Ordnung im Imperium. Das ist zwar, also klar herrscht da Ordnung im Sinne vom Imperium, aber nicht das, was man vielleicht als normaler, freiheitsliebender Demokrat, Mensch sieht irgendwo oder empfindet.
Beziehungsweise, was ich noch kurz korrigieren wollte, ja, mir ist bewusst, dass die Unterwelt inklusive der Hutten auch Deals mit den Rebellen hatten. Mir ging es bloß darum, Das Imperium hat nachweislich eine Präsenz irgendwo auf Tatooine und mehr und nicht nur toleriert, sondern mehr akzeptiert auch voll und ganz die
Ja klar,
Situation.
der Unterdrücker supportet den Unterdrücker. Weil auch die Hutten, ne, also die, das sind ja Familienclans, kann man ja sagen. Oder auch die Pikes sind ja auch ein Syndikat halt. Und die sind auch irgendwo natürlich Unterdrücker und drücken ein Volk. Und das ist immer noch besser als ein Volk, was aufbegehrt. Natürlich supporten sie das. Ne?
Ja.
Ja, um auf jeden Fall mal wieder zurückzukommen. Wir sehen dann ja auch dann den Szenenwechsel, also nachdem quasi diese Sklavin da halt scheinbar brutal gestorben ist in diesem. Ja, in dieser Höhle, wo sie reingefallen ist oder reingeworfen wurde. Und dann sehen wir eine Figur, die wir bisher noch nicht gesehen haben, ne? Also ein Kopfgeldjäger stellt sich dann später raus, und zwar mit einem Wookie.
Weil vielmehr, wir hören zuerst noch was anderes. Wir hören einen Ruf und ein Schreien.
Ja.
Und genau, das gibt uns ja dann einen Hinweis, wen wir da überraschenderweise wiederfinden.
Wer ist denn dieser Wookie?
Genau, also es ist nicht so, dass R2-D2 als erste Bauern auf dem großen Schachfeld von Meister Luke losgeschickt wurden, nein, sondern Chewbacca wurde anscheinend gefangen genommen von einem sehr kleinen und zierlichen Kopfgeldjäger. Wer mag
Ja,
das
mag
nur
das so
sein?
sein, ja. Spricht auf jeden Fall nicht Basic, sondern irgendeine
Die
Sprache.
den Helm von dem Kopfgeldjäger, schrägstrich Kopfgeldjägerin, gibt es auch als Lego-Kopf, den man sich an die Wand stellen kann. Wieder nicht gesponsert, verpasste Chance Amazon und Lego an der
Ja.
Stelle.
Ich wollte gar nicht auf Lego hinaus, aber ist egal. Es ist trotzdem gut. Es ist immer gut, allen anderen ein schlechtes
Sorry.
Gewissen zu machen.
An die, die zum ersten Mal reinhören, das ist das erste Mal, dass wir so einen Running Gag
Ja, das
durchführen.
stimmt.
Keine Sorge.
Wir haben natürlich kein Interesse an Placements, Elbenwald und so, ne? Naja, auf jeden Fall, dieser Kopfgeldjäger kommt halt rein mit diesem Wookie, mit Chewbacca. Wir erkennen Chewbacca natürlich. Fairerweise müssen wir sagen, wir haben bisher auch nur einen Wookie gesehen im ganzen Universum jetzt da, in dem Kontext. Und der will halt jetzt ein Kopfgeld haben von Jabba. Chewie ist in Ketten, das mag er gar nicht. Wer jetzt uns schon länger verfolgt,
Ja.
weiß natürlich auch, was mit Chewies Volk wieder ist. Da sind wir wieder bei dem Thema Sklaverei. Die werden pausenlos versklavt, die Wookies. Das Spannende ist halt auch, also er kennt natürlich Chewbacca, also Jabba. Er erkennt Chewie auch, und er sagt ja auch: Ah, wir haben den mächtigen Chewbacca gefangen. Na, also Chewie hat auch einen
Er
Namen.
hat auf jeden Fall auch ein Standing.
Und wir sehen dann auch Boba. Das erste Mal wieder, Boba Fett, der ja dann da so frauenheldmäßig, muss man sagen, steht, ganz cool, ne, mit so zwei Damen da. Ob das jetzt da die Sklavinnen sind von Jabba, das weiß man nicht, aber ja, ja, man sieht auf jeden Fall so, was er so für ein Typ zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ist. Ein Player.
Boba Fett hat sowohl bei Jabba the Hutt als auch bei Darth Vader ein sehr interessantes Standing, muss man sagen. Also auf der Seite des Bösen, um es jetzt mal sehr einfach auszudrücken, hausiert er auf jeden Fall hin und her.
Das auf jeden Fall. Ja, warum wir jetzt gerade so Boba einstreuen, ist halt auch, es ist ja spannend, dass Jabba ja offensichtlich ja doch irgendwo Bedenken hat, so ein bisschen Angst hat vielleicht, ne? Also dass Boba halt da ist in diesem, ja, in diesem Konstrukt dort, wo sie da sind, in dem Tempel. Und ja, scheinbar so sein personeller Kopfgeldjäger, Schrägstrich Bodyguard, so ein bisschen ist, um ihn zu
Ja.
schützen. Wir sehen ja auch dann eigentlich schon fast zeitgleich, warum das so ist, ne? Weil der Kopfgeldjäger, der verlangt halt 25.000 Credits, um das mal so in Relation zu setzen. Das ist schon sehr, sehr viel. Also da kriegst du locker ein Schiff für. Also da die Credits sind relativ hoch, so die, also wenn du einen hohen Credit, also 25.000 Credits sind schon sehr, sehr viel. Also das
Ja,
ist.
das ist ein ordentliches Investitionskapital. Und das ist auch wieder was. Da machen die Filme einen relativ schlechten Job, finde ich, den Wert eines Raumschiffs darzustellen. Das kommt jetzt erst nach und nach mit den neueren Serien raus, dass man mal dann auch merkt, okay, nicht jeder Hinz und Kunz kann sich einfach ein Schiff schnappen und von A nach B fliegen in der schönen Galaxie. Also da wird auch nochmal deutlicher, warum viele Lebewesen so, also verständlicherweise irgendwo so, so auf dem Planeten fixiert sind, beziehungsweise auch Schwierigkeiten haben, von dem Planeten runterzukommen.
Vor allem auch vielleicht kriminell werden, ne? Also dass man das besser nachvollziehen kann, weil mal eben, also wir reden hier nicht 30.000, das ist schon, also wir reden da wirklich eher so in einer Relation von 100.000, das ist nicht wenig Geld. Und ich habe mich gerade auch vertan, also C-3PO übersetzt von Jabba zum Kopfgeldjäger, der ihm nur 25, in Anführungszeichen nur 25.000 geben möchte für Chewie als Kopfgeld, und der Kopfgeldjäger möchte 50.000 haben. Also nochmal wesentlich mehr. Und Jabba fragt dann so: Ja, Junge, wer bist du denn eigentlich, dass ich dir jetzt 50.000 Credits geben soll? Und dann kommt so, übersetzt C3PO so, naja, weil er einen Thermaldetonator in der Hand hat, der schon aktiviert ist. Das ist eine sehr lustige Szene, muss man eigentlich sagen. So. Also so dieser Schlagabtausch zwischen dem Kopfgeldjäger, der halt nicht Basic spricht, und C3PO so, und der dann sagt so, ja, weil er einen Thermaldetonator hat.
Genau. Und da sehen wir aber auch eine coole Szene von Boba Fett, was auch dieses Thema Leibwäsche mit reingeht. Boba Fett in keinster Art und Weise zögert und richtet sich voll und ganz nach vorne gerichtet auf den Kopfgeldjäger, der da steht. Anstatt wegzurennen oder erstmal in Deckung zu gehen. Gut, fairerweise, Boba Fett hat auch eine Rüstung, die so einiges aushalten kann.
Ja, aber das ist halt spannend zu sehen. Also er ist zwar, man sieht so, er ist so ein bisschen abgelenkt, ne, macht dann, also flirtet da mit den Frauen, aber er ist trotzdem komplett fokussiert. Also er ist sofort da, ne? Also er zieht sofort die Waffe. Alle haben natürlich Angst in diesem Raum, weil so ein Thermaldetonator ist schon, hat, glaube ich, so schon eine ganz gute Sprengkraft insgesamt. Und
vor allem in geschlossenen Räumen, Explosionen in geschlossenen Räumen sind immer blöd, wenn die Luft nicht wegweicht.
Ja, Jabba könnte vielleicht noch durch seine körperliche Form noch Glück haben und das vielleicht noch überleben. Aber er steht halt direkt vor ihm. Es würde halt im Endeffekt alle töten. Und ja, das ist halt das, was wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben oder was ich auch meinte. Jabba ist so ein egaler Typ. Dem ist es einfach egal. Der hat auch keine Angst zu sterben tatsächlich. Also so zumindest offensichtlich. Ne? Er lacht ihn erstmal so nicht aus, aber er lacht halt erstmal laut, weil er das halt gut findet irgendwie so, dass er, dass dieser Kopfgeldjäger blufft, weil natürlich wird er diesen Thermaldetonator nicht explodieren lassen, weil das macht keinen Sinn. Aber so diese Dreistigkeit, das gefällt ihm irgendwie. Und er sagt dann so, hey, 35.000 gebe ich dir. Und der Kopfgeldjäger nimmt dann auch an.
Ja, und das ist was mir gerade auch nochmal eingefallen ist, weil du gesagt hast, so, er hat keine Angst vor dem Tod. Man darf aber auch nicht vergessen, wie alt Jabba da hat. Ich weiß es jetzt selber nicht, aber um euch mal eine Perspektive zu geben, also in der Clone Wars Serie sehen wir zum ersten Mal Jabba. Und da ist Jabba jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Frischling oder so, sondern schon etablierter Warlord auf Tatooine. Also das ist jetzt da gehe ich jetzt von aus, dass er zum Zeitpunkt von Episode 1 auch schon in der Position drin war. Ich habe jetzt gerade keine genauen Quellen dafür, aber wir sehen auf jeden Fall, dass er als erwachsener Hutt schon sehr, sehr lange im Geschäft ist. Wenn wir überlegen, dass jetzt Episode 6 zu Episode 2, dass da doch noch mal auch ein ordentlicher Zeitspagat dazwischen liegt. Und Jabba hat jetzt auch nicht kurz vorm Sterben hier dargestellt wird. Also hat er auch einfach schon sehr viel mitgenommen und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das für ihn auch so mit dieser Ablenkung so, da ist mal so ein bisschen Thrill plötzlich mal wieder so da, so, weil das wird jetzt auch nicht die erste Sklavin gewesen sein, die für ihn getanzt hat. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Jabba auch einfach durch das, was er an Reichtum hat, auch schon so sehr, sehr abgestumpft ist und im Gegenteil eigentlich mal ganz froh ist, wenn da mal jemand ist, der so ein bisschen Stimmung wieder in die Bude reinbringt. Ja,
tatsächlich, so ein bisschen Abwechslung für ihn, weil der kommt auch, glaube ich, nicht mehr so viel raus, wenn er überhaupt mal draußen war, groß. Der war eher so ein, ja, der war eher so zu Hause, glaube ich, gerne. So in
ich habe mich getäuscht, Episode 1 sehen wir ihn. Mit seiner Frau,
ach so,
beim
Podmesserin. Genau, mit Dagula.
Was aus der geworden ist, weiß aber auch keiner. Das ist
eine gute Frage tatsächlich. Und auch mit seinem Sohn, ne? Was aus dem geworden ist, keiner weiß.
Nobody knows.
Also ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt. Also es gibt halt eine Angabe. Ich kann das jetzt gerade nicht verifizieren, ob Star Wars Absolutely Everything You Need to Know, ob das jetzt kanonisch ist. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Laut dieser Angabe ist er aber 600 Jahre vor der Schlacht von Yavin, also geboren worden. Also der hat schon ein bisschen was hinter sich auf jeden Fall.
Versteht man schon fast wieder eher besser, warum ist es so, ja.
Ja, also aber ich glaube, das ist auch einfach sein Charakter. Also ich glaube, das hat nicht mal was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das ist einfach sein Charakter, so diese Abgebrühtheit im Endeffekt. Ne? Weil du siehst ja Jabba, ich glaube, das einzige Mal, dass man wirklich Sorgen in Jabbas Gesicht gesehen hat, war wirklich, als sein Sohn entführt wurde, ne, in Clone Wars. Das war das Einzige tatsächlich.
Ja. Und dass sie durchaus ihm eine Mimik geben können, sieht man auch in den alten Filmen. Also jetzt nicht so, als ob jetzt Jabba komplett eine gefühlslose Maske ist.
Nee, das nicht. Also
emotionslos.
Genau, also wir werden es auch nochmal später sehen. Also er ist durchaus hat durchaus Emotionen, die er auch zeigen kann halt. Also nicht nur dieses Gleichgültige, das Herablassende, sondern halt auch schon Erzürnte, das geht auch. Ne? Oder auch mal erschrocken, das geht auch. Aber so richtig Angst hat er eigentlich nie gehabt. Ja.
Ja.
Und danach geht die Party auch einfach weiter da in dem Laden, ne? Wie im Wilden Westen halt. Ne? Da wurde gerade einer erschossen und dann auch wieder Karten gespielt, getrunken und getanzt. Ne?
Aber Boba Fett nickt auch den neuen Kopfgeldjäger. Das ist so.
Der hatte sich auch gedacht, hast du gut gemacht, war witzig. So nach dem Motto. Also das fand ich auch so witzig, so spannend. Und das ist ja auch so, wenn man mal wirklich jetzt alles andere weglässt, über was wir über Boba Fett wissen, weil es wurde ja dann auch wieder sich beschwert leider in der Boba Fett-Serie. Ja, was haben die aus Boba Fett gemacht und so, ne? Ich finde, wenn man die Geschichte von Boba Fett, da werden wir auch irgendwann nochmal zu kommen, in den, wenn wir über Clone Wars reden sollten, mal im Allgemeinen, sehen wir auch Bobas Geschichte. Wir werden es auch in den Prequels sehen, dass er eigentlich nicht der Typ ist, wie er da dargestellt wird in der Originaltrilogie. Ne? Also die Leute haben so eine Misconception von Boba. Genauso ist er so dieser Frauenheld, er ist so dieser Gunslinger, wie man es nennt, ne? So dieser revolverschwingende Typ, ne? Der beste Schütze und beste Kopfgeldjäger. Aber
so ein bisschen böser Han Solo, sag ich mal, vorsichtig.
Ja, also man kann ihn ja noch nicht mal als böse bezeichnen, so, ne? Also Boba, glaube ich, würde ich nicht als böse bezeichnen. Das ist halt, ich glaube, da hast du Cad Bane eher als Kopfgeldjäger, den man wirklich als böse, also als grausam auch. Und das ist Boba eigentlich nicht.
Da machen halt die Clone Wars-Serie, finde ich, einen sehr, sehr guten Job, so dieses, da mal tiefer reinzusteigen in die verschiedenen Kopfgeldjäger, die es gibt und auch in die Vergangenheit von einem Boba Fett, also auch wie der zu dem geworden ist, der er dann dort auch ist.
Ja, also es gibt auch einen schönen Arc mit den Kopfgeldjägern, also mehrfach auch mit Boba, also ist auf jeden Fall zu empfehlen. Was ich damit sagen will, ist, eigentlich diese Sachen, wenn wir nur das nehmen, was wir aus der Originaltrilogie kennen über Boba, dann, ja, kommt es den Leuten vor, als wäre das der coole Typ, aber das ist der halt eigentlich nicht. Über die Jahre halt auch nicht so aufgebaut worden. Und das ist immer ganz spannend, dass es halt nur so ein paar Augenblicke eigentlich gibt, wo man Boba sieht und wo die Leute sich schon ein Bild über ihn bilden. Natürlich gibt es natürlich auch im Expanded Universe Geschichten über Boba und das ist halt der Boba Fett, den die Leute im Kopf haben. Aber der existiert halt kanonisch nicht. Ja? Das ist halt, das fällt, glaube ich, vielen Leuten schwer. Ja. Aber ja, Chewie wird abgeführt. Wir sehen dann noch eine andere Figur auf Lukes Tableau, kann man sagen. Mit einer Rüstung von Jabbas Wachen.
Wie so ein kleiner Augenzwinker. Würde sich Star Wars den Fourth Wall Break trauen, hätten wir an der Stelle einen Augenzwinkern in die Kamera bekommen, sage ich.
Jetzt mit der Figur, die ich anspreche?
Genau.
Wen sehen wir denn da?
Haben wir Lando Calrissian als getarnt als ja. Wache. Wobei ich mich auch gefragt habe, wie kann das hinhauen? Also was für einen miserablen Sicherheitsservice hat denn bitte schön Jabba da? Also für euch zum Verständnis, das wissen wir jetzt in dem Film selber noch nicht. Man kann es vielleicht erahnen durch Episode 5, aber Lando Calrissian ist ja auch in der Unterwelt jetzt auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt. So.
Was ich eigentlich spannend finde, ist halt, wenn wir uns zu Beginn erinnern, was C-3PO zu R2 gesagt hat, auf dem Weg zu Jabba. Da sagt er nämlich, der arme Chewbacca und der arme Calrissian sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Das heißt, Chewbacca muss schon mal da gewesen sein, mit Lando vielleicht, aber als Wache schon verkleidet. Wurde dahin gebracht, dann ist Chewie geflüchtet in irgendeiner Form, weil Lando ihn rausgelassen hat. Das ist jetzt mein Headcanon, das weiß ich nicht. Und dann wird er wieder von Leia zurückgebracht. Das heißt, Luke positioniert seine Schachfiguren Stück für Stück in diesem Tempel. Das ist jetzt mein Headcanon. Aber das würde Sinn machen.
Es würde auch dazu passen mit Chewbacca, weil zu dem Zeitpunkt ist zumindest nichts davon bekannt, dass irgendwie ein Kopfgeld drauf ist.
Genau.
Das heißt, damit Jabba eine Relevanz hat, Chewie wieder zu bekommen, muss Chewie einmal Jabba in irgendeiner Form gehört haben.
Ja, also ich gehe davon aus, dass der halt da mal schon hingebracht wurde von Lando halt als Wache. Ja, und dann sich vielleicht verpflichtet hat zu Jabba, irgendwie so in der Form. Ja, und dann flieht Chewie, dann kommt dieser Kopfgeldjäger mit Chewie hin, wo wir dann später noch erfahren werden, wer es ist. Das wäre so gerade mein Headcanon, was auch total Sinn machen würde. Also es ist mega, mega spannend, wie Luke da agiert, weil das kennt man, wie gesagt, von ihm gar nicht so in der Form. Und da sehen wir auch diese Veränderung von ihm, ne?
Das ist jetzt nochmal komplett untypisch für uns, dass wir eine neue Episode starten und sehr positiv über Luke Skywalker.
Ja, also mir fällt es auch jetzt gerade erst auf, so mit diesem, mir fällt es gerade auch, wo wir reden, auch erst gerade ein. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber mir fiel das dann so ein, Chewie war ja schon mal mit Lando da. Also warum ist das so und warum ist der wieder weg? Das ist dann halt mein Headcanon, dass ich halt sage dann, ja, der ist wahrscheinlich dann geflohen irgendwie, damit halt dann die nächste Figur aufs Tableau kommt. Und der nächste Szenenwechsel ist dann halt eben, dass alle in der Nacht schlafen dort. Also dieses Fußvolk schläft auch in diesem Raum. Und dann sehen wir nochmal jemanden wieder. Aber wer das ist, das hören wir in der nächsten Folge.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.